Wir haben eben hier versucht, einige besonders schöne Beispiele von Kriegerdenkmälern abzubilden. Das ist im Wesentlichen mein Favorit. Mit Jesus, den Schwertern, dem Eichenlaub und dem Wehrmachtstahlhelm obendrauf. Das verweist schon sehr deutlich eben auf den Heldencharakter des Wehrmachtssoldaten und die Tragik, die seinem Wirken zugrunde liegt. Und es ist höchste Zeit, diese Legende zu beenden und ihr andere Erzählungen entgegenzusetzen.
Oktober 2009. Thomas Geldmacher, Obmann des Vereins Personenkomitee Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz, führt durch die Ausstellung »Was damals Recht war« im Keller des Theaters im Nestreuhof im 2. Wiener Gemeindebezirk. Die Kriegerdenkmäler in dieser Ausstellung über die Wehrmachtsdeserteure symbolisieren ein Spezifikum der österreichischen Erinnerungskultur, das Gedenken an die Helden des Krieges. Kriegerdenkmäler sind in Österreich omnipräsent. Den Deserteuren der Wehrmacht und ihrem Widerstand gegen das NS-Regime wird jedoch nicht gedacht. In den ersten Nachkriegsjahren gab es in Österreich einen antifaschistischen Grundkonsens. Es wurde vor allem des Widerstandes gegen das NS-Regime gedacht. Bald aber richtete sich der Blick auf die ehemaligen Wehrmachtssoldaten, erzählt Heidemarie Uhl. Sie ist Historikerin an der Akademie der Wissenschaften, spezialisiert auf Gedächtnisforschung und den Umgang mit dem Nationalsozialismus.
Was in den späten 40er Jahren und in den 50er Jahren passiert, ist, dass praktisch in jeder Stadt, in jedem Dorf Österreichs Denkmäler für die gefallenen Wehrmachtssoldaten errichtet werden, mit einer Interpretation, die eben gerade nicht der Opfer des entspricht, wie sie 1945 grundgelegt wurde, nämlich in der Unabhängigkeitserklärung vom 27. April 1945 finden Sie explizit die Formulierung, die österreichischen Soldaten wurden in diesen Krieg gezwungen. Kein Österreicher hat ihn jemals gewollt. Und wenn Sie die Inschriften auf den Kriegerdenkmälern anschauen, dann finden Sie eine ganz andere Botschaft. Also das sind praktisch die Helden, die in treuer Pflichterfüllung die Heimat verteidigt haben.
Aber für uns und für so manche anderen, die in den Strafbataillonen waren und so weiter, gibt es überhaupt keine Gedenkstätte und überhaupt nichts. Und wir erwarten uns eigentlich auch, dass wenigstens in den Hauptstädten oder in jenen Städten, wo man glaubt, dass fortschrittliche Politiker sitzen, wie Wien und Steiermark und Burgenland und Salzburg, die könnten mit gutem Beispiel vorangehen.
Richard Vadani ist einer der Deserteure, die jahrzehntelang auf ihre vollständige Rehabilitierung warten mussten, ebenso wie andere Opfer der NS-Militärjustiz. Erst im Oktober 2009, etwa zeitgleich mit dem Ende der Ausstellung, gab es eine politische Einigung auf ein Gesetz zur Rehabilitierung von Opfern der NS-Unrechtsjustiz. Ein Denkmal für die Deserteure gibt es bis heute nicht.
Suchen Sie in irgendeiner österreichischen Stadt oder Kleinstadt oder wo immer einen Hinweis bei den Kriegerdenkmälern auf die Deserteure. Na, Sie werden, glaube ich, lange suchen müssen.
Das gab für Robert Streibel den Ausschlag, zur Tat zu schreiten. Der Historiker und Direktor der Volkshochschule Hitzing hat in den vergangenen rund 20 Jahren zahlreiche Projekte zur Zeitgeschichte durchgeführt, viele davon in Krems. Parallel zur Ausstellung über die Wehrmachtsdeserteure in Wien und kurz bevor es zum Rehabilitierungsgesetz kam, setzte er in Krems gemeinsam mit einem Kollegen eine illegale Aktion für die 6 Deserteure von Krems. Mit der Argumentation, dass das Gedenken an die Deserteure eine Selbstverständlichkeit sei und daher keiner Genehmigung bedürfe.
Und wir haben dann 6 Tafeln aufgestellt in Krems, ohne Genehmigung, an gut gewählten Orten, nämlich bei den Kriegerdenkmälern und auf dem Hauptplatz, dort wo auch 3 Personen, die desertiert sind, gehängt wurden, öffentlich. Ja. Die Tafeln sind von der Stadt innerhalb von 2 Tagen beseitigt worden und uns wurde angedroht, wir kriegen Strafe und so weiter. Und auf dem Brief an die Stadt so quasi, okay, das war eine illegale Aktion, die haben sie jetzt beseitigt. Wir stehen gern zur Verfügung, wenn sie eine offizielle Aktion machen wollen. Natürlich ist null Reaktion darauf gewesen. Alles ist getilgt und der Zustand so hergestellt, wie es die Stadt gerne hat.
Geschichte ist nicht das, was vermeintlich objektiv vorliegt und für alle erkennbar dasselbe ist. Sie wird durch Erfahrungen geprägt, ist ein Ergebnis von Verhandlungen und Machtverhältnissen.
Der Historiker Werner Supanz in einem Interview in der Zeitung Der Standard. Der Blick in die Vergangenheit erfolgt immer vom Gegenwartspunkt aus. Und Denkmäler geben darüber Auskunft, wie Geschichte zum Zeitpunkt ihrer Errichtung interpretiert wird. Die Historikerin Heidemarie Uhl hat sich mit ihren Forschungen zur Transformation des österreichischen Gedächtnisses habilitiert. Sie hat die Entwicklungsgeschichte der Denkmallandschaft nach 1945 untersucht und leitet daraus die These ab,
dass diese Denkmalkultur nicht im Widerspruch zur Geschichtsauffassung der Zweiten Republik steht, sondern dass sie das indirekte Ergebnis ihrer widersprüchlichen Geschichtspolitik ist.
Ein schönes Beispiel illustriert dies. Am 30. Oktober 1945 beschloss der Wiener Stadtsenat die Errichtung eines Denkmals der Stadt Wien für die im Kampf gegen den Nazifaschismus und für ein freies, unabhängiges Österreich Gefallenen, das ursprünglich im Zentrum errichtet werden sollte. Die KPÖ wollte auf dem Zentralfriedhof ein Denkmal für ihre ermordeten und im Kampf gegen den Faschismus gefallenen Mitglieder errichten und stellte einen Antrag an den Wiener Stadtsenat. Daraufhin schrieb das Stadtbauamt einen Wettbewerb für ein Denkmal für die Nazi-Opfer am Zentralfriedhof aus. Am 1. November 1948 wurde es eröffnet.
Und man kann in der Veränderung dieses Denkmalprojekts der Stadt Wien von 1945, wo die Beschlussfassung erfolgt ist, bis zum 1. November 1948, als dieses Denkmal dann am Zentralfriedhof eröffnet wurde, zeigt sich, wie sehr sich in dieser kurzen Zeitspanne geändert hat. Und das war die formative Phase für die Erinnerungskultur nach 1945, dass also dieser antifaschistische Grundkonsens im Kontext des Kalten Krieges, also des Antikommunismus, und im Kontext der Reintegration der ehemaligen Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten an Bedeutung verloren hat. Als dieses Denkmal dann am Zentralfriedhof eröffnet wird, ist keine Rede mehr von einem Denkmal im Zentrum der Stadt. Hier sollte erst das Denkmal am Albertinerplatz und dann am Judenplatz dieses Vorhaben einlösen, im Zentrum der Stadt ein Denkmal zu haben.
Mit dem Beginn des Kalten Krieges, Ende der 1940er Jahre, kam auch das Ende antifaschistischer Erinnerungszeichen. Das Denkmal am Morzinplatz im 1. Wiener Gemeindebezirk zur Erinnerung an die Gestapo-Zentrale ist ein Beispiel für den politischen Wandel.
Dieses Denkmal wurde von der Kommunistischen Partei, vom KZ-Verband, in einer Nacht- und Nebelaktion errichtet, weil man keine Bewilligung der Stadt Wien dafür gefunden hätte. Weil es eben ein kommunistisches Projekt war, auf der einen Seite, und weil die Zeit der Denkmalerrichtungen für die Opfer des Nationalsozialismus gewissermaßen Ende der 40er Jahre zu Ende war, weil man ja den ehemaligen Nationalsozialisten quasi entgegenkommen wollte, nicht zuletzt um Wählerstimmen zu lukrieren.
Im Oktober 1949 sind Nationalratswahlen, zu denen die neue Wahlpartei der Unabhängigen, ein Sammelbecken des nationalen Lagers unter Einschluss der ehemaligen Nationalsozialisten, zugelassen wird. In den Jahren bis zur Waldheim-Affäre in den späten 1980er Jahren ist die Erinnerung an den Nationalsozialismus von Stillstand, Schweigen und Verdrängung dominiert. Vorherrschend ist die These von Österreich als erstem Opfer Hitlers. Die Waldheim-Affäre markiert einen Bruch. Seither besteht ein gesellschaftspolitischer Konsens über die Rolle Österreichs während der Zeit des Nationalsozialismus. Das zeigt sich auch in der Denkmalkultur. 1988 wird das Denkmal für die Opfer des Nationalsozialismus von Alfred Hrdlička eröffnet.
Warum das gerade in den 80er Jahren der Fall ist, darüber gibt es viele Thesen, aber in einem sind sich die Historikerinnen und Historiker einig, dass es natürlich der Generationenwechsel ist. Also Anton Wellinger hat einmal gesagt, die neue Generation hat die Codes der Nachkriegsgeneration, ihre Sprachregelungen, nicht mehr verstanden. Und wenn sie verstanden hat, dann hat sie sie nicht mehr geteilt. Und 86, die Waldheim-Debatte, 1988, das Gedenkjahr 1938, das war dann wirklich der Anstoß für einen neuen Blick gerade auf die Formen des Erinnerns. Und gerade auch für eine Kritik daran, dass viele Opfer des Nationalsozialismus im Gegensatz zu den gefallenen Wehrmachtssoldaten eben keine öffentliche Würdigung erfahren haben. Jüdinnen und Juden, Homosexuelle, Roma und Sinti, Zeugen Jehovas, aber auch politisch Verfolgte.
Wie gelingt es Gesellschaften, über Generationen hinweg ihre Kultur der Erinnerung zu tradieren? Diese Frage steht im Mittelpunkt der Gedächtnisforschung. Kulturelles und kommunikatives Gedächtnis formen gemeinsam das kollektive Gedächtnis. ein Begriff, den der französische Soziologe und Philosoph Maurice Halbwachs in seinem Werk La Mémoire Collective erstmals verwendet hat. Denkmäler, Riten, Gedenktage, Erinnerungserzählungen, Texte, Bilder, alles, was eine Gesellschaft tut, um Erinnerung zu pflegen, bildet das kollektive Gedächtnis. Der deutsche Kulturwissenschaftler und Ägyptologe Jan Assmann spricht vom kommunikativen Gedächtnis, das auf die mündliche Überlieferung der vorangegangenen drei Generationen begrenzt ist, also auf einen Zeitraum von etwa 80 Jahren. Es stirbt mit seinen Trägern. In Österreich dominierte lange Zeit Schweigen.
Dieses Schweigen ist ja konstitutiv etwa für die Nachkriegszeit, wo über die Involvierung in den Nationalsozialismus gerade in den Familien nicht gesprochen wurde. Es wurde auch über die Opfererfahrung in den Familien nicht gesprochen, weil man diese traumatischen Erfahrungen nicht weitergeben wollte, die nächste Generation nicht belasten wollte. Also diese Schweigegebote, die Grenzziehungen, was ist sagbar, was ist in welchem Rahmen sagbar, das ist genau der soziale Rahmen, den Halbwachs gemeint hat. Davon unterschieden ist das, was Jan Assmann dann im Jahr 1988 als kulturelles Gedächtnis bezeichnet. Denn dieses Gedächtnis der Familien, der Gruppen, das kommunikative Gedächtnis, auch das ist ein Terminus von Assmann, der verschwindet mit der Generationenfolge.
Heute stehen wir an einem Wendepunkt. Es ist die letzte Gelegenheit, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus der Zeit des Nationalsozialismus zu befragen.
11. November 1944, wo dann ganz in der Früh die Gestapo an unsere Tür geklopft hat und die ganze Familie mit meiner kleinen Schwester, die damals 12 war und mich einfach mitgenommen hat, verhaftet hat. Meine Mutter war so gefasst, sie hat nur gesagt, Kinder, zieht euch warm an, zieht euch warm. Sie hat nur an uns gedacht. Und wir mussten dann zu Fuß zum Bezirksgericht, gab es Vernehmungen durch die Gestapo. Ich habe dann meine Mama für einen Monat nicht mehr gesehen. Ich persönlich war dann einen Monat in Einzelhaft, war noch nicht einmal 16, bis zum 15. Dezember, wo wir dann nach Klagenfurt überstellt worden sind. Da habe ich dann die Mama wieder gesehen und ich konnte mich von ihr verabschieden.
Helga Emberger, geboren 1928. Ihre Eltern engagieren sich während der Zeit des Nationalsozialismus im Widerstand. Ihre Mutter versteckt Mitglieder einer Widerstandsgruppe und Deserteure in ihrer Villacher Wohnung und wird zum Tode verurteilt.
Am 23. Dezember 1944, einen Tag vor Weihnachten, ist meine Mutter mit ihren Freundinnen, den anderen Widerstandskämpfern in Graz ermordet worden.
Mit Helga Emberger hat mich schon eine lange Bekanntschaft verbunden. Begonnen hat es eigentlich, dass ich ein Projekt über Frauen im Widerstand machen wollte. Das ist damals nicht zustande gekommen, aber ich habe einige Vorgespräche geführt und Helga Emberger war eine der Frauen, mit denen ich im Vorfeld gesprochen habe.
Die Historikerin Lisa Rettl. Gemeinsam mit der Regisseurin Jenny Gant hat sie im Frühjahr 2010 den Film Wilde Minze realisiert, in dem Helga Emberger porträtiert wird.
Damals, das war 1999, war sie noch nicht bereit, über ihre Geschichte zu sprechen und hat gemeint, sie kann es einfach noch nicht erzählen. Und 10 Jahre später ist sie dann an mich herangetreten und hat gemeint, es wäre jetzt doch gut, was zu machen. Sie ist bereit, ihre Geschichte zu erzählen und so ist es eigentlich zu dem Projekt gekommen.
Erst im Alter von 81 Jahren kann Helga Emberger über ihre traumatischen Erfahrungen sprechen. Bis heute hat sie die Hinrichtung ihrer Mutter nicht verkraftet. Zum Handwerk von Historikern gehört es, Oral History, also die Erzählungen von Zeitzeugen, durch die Recherche von Akten und anderen Quellen zu überprüfen und zu verifizieren. Die Arbeit mit Zeitzeuginnen verlangt von Historikerinnen und Historikern aber auch besondere Sensibilität und ist oft eine Gratwanderung, erzählt Lisa Rettl.
Es gibt viele Leute, die tatsächlich ihre Geschichte noch nie erzählt haben. Und da kann einfach durch die Erzähldynamik auch viel passieren. Also ich arbeite vor allem mit dem narrativen Interview, also lebensgeschichtliches Interview, wo sich dann so Erzähldynamiken ergeben und wo viele Dinge aus den Leuten herausbrechen. Und natürlich ist man als Historikerin keine Psychotherapeutin. Und ich glaube, die ganz große Gefahr ist, dass da oft auch Wunden aufgerissen werden und wir als Historikerinnen haben aber nicht die Möglichkeit, Leute da aufzufangen, wenn da Traumata wirklich aufbrechen.
Was kommt, wenn die letzten Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die aus persönlicher Erfahrung über die Zeit des Nationalsozialismus Auskunft geben können, gestorben sind? Was wird dieser Einschnitt für die Erinnerungskultur bedeuten?
Ich glaube, was man jetzt tun muss, ist einfach so viel wie möglich noch aufzeichnen, so viel wie möglich Zeitzeugen jetzt noch aufnehmen, solange die Möglichkeit besteht. Ja, ich glaube, vor dem Hintergrund wurde uns beispielsweise auch das Projekt zu Helga Emberger sehr rasch von Nationalfonds und Zukunftsfonds bewilligt.
So wie heute die letzte Gelegenheit ist, mit Opfern zu sprechen, ist auch die letzte Gelegenheit gekommen, Täter zu befragen. In ihrem jüngsten Projekt haben sich Lisa Rettl und der Historiker Peter Pirker mit dem Klagenfurter KZ-Arzt Siegbert Ramsauer beschäftigt und mussten feststellen, wie wenig biografisches Material es zu KZ-Ärzten gibt. Im Herbst 2010 erscheint dazu ein Buch im Milena Verlag. Täterforschung, biografische Projekte zu Tätern hat es in der österreichischen Zeitgeschichte bislang kaum gegeben.
Also ich denke, das ist jetzt auch kein Zufall, dass damit erst begonnen wurde, wo der Großteil der Leute schon verstorben ist und wo sozusagen, wo man niemandem mehr zu nahe tritt. Die Lobbys der ehemaligen Nationalsozialisten sind in den 90er Jahren schon langsam, aber sicher am Zerbröseln gewesen und da begann eigentlich erst so die Beschäftigung auch mit den Tätern.
Heute ist es möglich, sich auch mit den Tätern zu beschäftigen. Heute befassen sich die Enkel und Urenkel der Kriegsgeneration mit dem Erinnern an die NS-Vergangenheit. Und somit stehen wir auch an einem Punkt, meint der Historiker Robert Streibel, wo wir mit großem Selbstverständnis an die Erinnerung herangehen können.
Dass man nicht mutig sein muss, um sich mit dieser Geschichte zu beschäftigen. Weil das ist dieser Satz, den ich sehr oft höre. Na, warum, sie sind mutig, dass sie das machen. Ich brauche keinen Mut dazu. Das ist eine Verkennung der Realität. Wir leben erstens in einer Demokratie, wir leben in einer Gesellschaft, wo uns nichts passiert, wo man seine Meinung sagen darf, wo man vielleicht nicht von allen geliebt wird. Aber das ist nicht Mut. Mut ist was anderes.
Die vergangenen rund 20 Jahre haben daher einen Wandel in der Erinnerungskultur gebracht. Es entstehen zahlreiche Projekte auf der Ebene der Bürgerinnen und Bürger, der Zivilgesellschaft, regionale Projekte, Projekte, die die neuen Medien nutzen. In all diesen Initiativen wird versucht, die über 60 Jahre lang vergessene Geschichte wieder ins Gedächtnis zurückzuholen. Nicht alle neuen Formen des Erinnerns stoßen auf Gegenliebe. Im Mittelpunkt stehen die Fragen: Wie viel Inszenierung braucht Gedenkkultur? Wo sind die Grenzen zur Geschmacklosigkeit? Darf etwa die Geschichte von Anne Frank als Comic veröffentlicht werden? Ist es zulässig, dass ein 6-jähriges jüdisches Mädchen, das von den Nazis in Lublin ermordet wurde, auf Facebook auftaucht? Wenn Marketing und Inszenierung die Inhalte überlagern, dann lehne sie das ab, meint die Historikerin Eva Blimlinger bei einer Podiumsdiskussion im Jüdischen Museum zur Frage: Warum erinnern?
Aktionen wie diejenigen von Letter to the Stars sind ja dem Grunde nach deswegen aus meiner Sicht abzulehnen, weil die inhaltliche Frage kaum Bedeutung hat, sondern das Vermarktungsinstrumentarium, sprich Luftballon in den Himmel etc. etc. sozusagen den Hauptteil auch der Kosten ausmacht. Mit diesem Marketing-Vehikel ist es natürlich auch politisch und, wenn man so will, vergangenheitspolitisch für Parteien und ihre Vertreter und Vertreterinnen viel einfacher, diesen Veranstaltungen, diesen Situationen zuzustimmen beziehungsweise sich auch da anzuhängen, es politisch gegebenenfalls zu nützen, weil die inhaltliche Auseinandersetzung einen deutlich geringeren Stellenwert hat.
Wie sich diese Verschiebung von Wissens- und Inhaltsvermittlung auf die Inszenierung des Gedenkens auswirken kann, schildert Eva Blimlinger anhand von Beispielen aus der jüngeren Vergangenheit.
Wenn Schüler in einem Nebenlager, Schüler, Schülerinnen im Nebenlager, ehemalige KZ-Häftlinge, ich sag's mal jetzt ganz oder fast euphemistisch, belästigen, wenn eine Studienfahrt nach Auschwitz außer Kontrolle gerät, gibt es den großen Aufschrei und man sagt, ja, es muss endlich was an den Schulen gemacht werden, es muss endlich was unterrichtet werden, wie wenn es das Prinzip zum Beispiel der politischen Bildung nicht schon seit der Mitte der 70er Jahre geben würde. und entspricht ja auch nicht den Tatsachen, dass nichts gemacht wird. Die Frage ist halt, was gemacht wird und für wen es gemacht wird. Ja.
Erinnerung braucht auch Inszenierung, Rituale. Erinnerung muss auch jungen Menschen die Möglichkeit geben, neue Formen zu entwickeln und ihre eigenen Zugänge zu erschließen, diese Vergangenheit für sich zu entdecken. Meint Heidemarie Uhl.
Junge Menschen oder überhaupt Menschen haben ein sehr gutes Gefühl, was ist angebracht, was ist nicht angebracht. Deswegen ja auch die Provokationen, weil diese Orte, also sie gehen in eine KZ-Gedenkstätte, dort steht, man soll nicht essen, man soll nicht laut sein, man soll nicht rauchen und so weiter. Also das sind schon ganz besondere Orte. Und die Überlegungen gehen ja gerade dahin, mit einer Art von selbstentdeckendem Lernen oder Forschen, sagen wir mal so, diese Erinnerung, sei es an historischen Orten, sei es auch in Museen, in Dokumentationszentren, für junge Menschen in einer Form aufzubereiten, dass sie auch tätig werden können. Also nicht nur konsumieren, was andere für sie geschaffen haben, sondern diese Orte, diese Geschichte auch selbst entdecken können.
Nichts gegen Inszenierungen einzuwenden, wenn sie Hand in Hand mit Wissensvermittlung gehen und Inhalte begleiten, meint Eva Blimlinger und erinnert an eine der ersten künstlerischen Inszenierungen von Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. 1986 stellte Alfred Hürtlitschka ein riesiges Pferd aus Holz auf den Stephansplatz, ein trojanisches Pferd, aus dessen Bauch die Gespenster der Vergangenheit kriechen sollten. Die Inspiration zu dieser Installation war vom damaligen Bundeskanzler Fritz Sinowatz gekommen, der auf einer Pressekonferenz gemeint hatte, Waldheim sei nicht bei der SA gewesen, sondern nur sein Pferd.
Ohne das Pferd vom Rüttlitschka wäre es nur die halbe Sache gewesen. Und wenn ich sozusagen solche Inszenierungen habe, in dem Fall war es eine gute künstlerische Inszenierung, wenn ich so will, verleihe ich natürlich sozusagen einer Situation, einer Bewegung eine ganz andere Aufmerksamkeit, Möglichkeit hin und her. Dieses Pferd, das wird immer noch sozusagen als, wenn man so will, Symbol, als Zeichen sozusagen auch für diese ganze Anti-Waldheim-Situation eigentlich immer wieder zitiert.
Das Pferd sei, schreibt der Mitbegründer des Demokratischen Clubs Neues Österreich, Kuno Knöbel, das Pferd sei der zivilen, demokratischen, republikanischen Gesellschaft vorangetrabt, die damals begonnen habe.
Spät genug, aber doch. Immerhin.